Drillo Talk. Gastgeber Martin Driller, der Ex-Profi vom BVB, St. Pauli und dem 1. FC Nürnberg. Im Gespräch mit Leuten aus der Welt des Sports.
Herzlich willkommen zum Drillo Talk. Dies ist der zweite Teil des Interviews mit Jens Nowotny. Wir wünschen dir viel Spaß und gute Unterhaltung. Bevor der Podcast mit Martin startet, heute unser Sponsor Check24. In den Shownotes haben wir dir einen Link bereitgestellt, unter dem du deine neue Kfz-Versicherung unabhängig und frei berechnen lassen kannst. Jetzt wünschen wir dir viel Spaß und gute Unterhaltung mit Martin Driller.
Du bist im Winter 2005 zurückgekommen zur Mannschaft und hast dann wieder richtig Gas gegeben. Für mich hast du danach 2006 alle Meisterschaften zurückbezahlt bekommen. Du bist zur WM 2006 in Deutschland noch gefahren, hast dich da reingekämpft in den letzten Spielen, bist vielleicht auch ein bisschen glücklich in den Kader, aber du hast dich für deine ganze Karriere belohnt und hast 2006 das Sommermärchen mitgemacht. Ich habe es nicht erreicht, aber wie ist das Sommermärchen, die WM im eigenen Land? Ich meine, du weißt, wie es ist, eine WM zu verpassen, verletzungsbedingt. Und jetzt kommst du nach einer schweren Verletzung oder nach vielen schweren Verletzungen kurz wieder, weißt, dass du 2006 eigentlich keinen Arbeitgeber mehr hast und darfst mit zur WM fahren. Das ist doch besser als jede deutsche Meisterschaft, Pokal gewinnen oder was auch immer, was man erreichen kann.
Man sieht sich immer zweimal im Leben. Und wie du mit den Leuten umgehst, so erinnern sie sich an dich. Ich habe mit dem Jürgen Klinsmann, den kannte ich schon vor Karlsruher Profizeiten durch meinen Onkel, der war ab und zu durch den Rainer Schütterle, durch die Stuttgarter Kombo, habe ich den kennengelernt und hatte dann natürlich aber 2006 das Glück, und jetzt kommen wir wieder zu diesem Thema, das verfolgt mich natürlich, dass der Christian Wörns, der ja zu dem Zeitpunkt Innenverteidiger Nationalmannschaft war, sich ein bisschen negativ geäußert hat, Kritik geübt hat. Ich weiß gar nicht, um was es dann letztendlich ging, aber das war der Ausschlag, warum dass der Jürgen, der Chris auch damals ja erfahren und auch schon fortgeschrittenen Alter, so wie ich, er ist dann, ich glaube, ein oder zwei Jahre älter, er wollte den Erfahren mitnehmen. Und der Chris wurde dann nicht mitgenommen, aber hat sich der Jürgen dran erinnert wahrscheinlich. Oh, da ist noch einer. Ah, den kenne ich schon seit 20 Jahren. Netter Typ. Der ist froh, wenn er mit darf, nach der Verletzungs- und nach der Suspendierungsscheiße. Der ist bestimmt ruhig, so vielleicht gedacht. Aber da hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, komm mit. Also erstmal so, dass es so laufen kann. Aber ne, ohne Leistung natürlich nicht, weil wir haben ja in dem 2006er Jahr, als ich dann wieder spielen durfte, Bayer war zu dem Zeitpunkt auf Rang 13, 14 und Tendenz nach unten. Und ich habe dann wieder spielen dürfen und plötzlich, wir sind in dem Jahr, die nächsten 13 Spiele waren dann 10 Siege, 3 Unentschieden. Wir sind dann noch in Europapokal gekommen. Und dann kommst du zur WM. Also was Besseres, eine WM im eigenen Land zu spielen, gibt's nicht. Natürlich gibt's das, ne, wenn du es gewinnst, die WM, logisch. Aber so wie das gelaufen ist, du hast vorher gegen Italien richtig auf den Sack gekriegt. Keiner hat einen Pfennig auf dich gesetzt. Und das war die riesen Stärke von Jürgen Klinsmann. Der hat uns vor der WM alle zusammen eine Sitzung gegeben. Nicht bloß die Mannschaft, sondern da waren alle. Da waren die Füße, da war ein Buswart, da war ein Zeugwart hin und her. So ein Riesenteam im Saal. Und ich glaube, die Szene ist auch in dem Film zu sehen. Und er hat gesagt, da draußen sind 82 Millionen Menschen. Und alle, die da sind, natürlich die paar gegnerischen Fans hat er dann so unterschlagen, aber gesagt, und alle wollen am Ende, dass wir Weltmeister werden. Und darauf zielen wir ab. Alles, komplett die Pyramide aufgebaut von unten nach oben. Und der hat so eine Motivation rausgehauen. Also das war dann schon beeindruckend. Und es hat sich ja bewahrheitet, ne? Weil die Entwicklung ja auch so war. Das konntest du immer sehen am ersten Spiel, als wir das hatten. Da waren nach dem Spiel 5 Leute am Zaun gestanden, im Hotel. Ja, nach dem zweiten Spiel ist das immer mehr geworden. Und am Schluss waren die Straßen voll.
Obwohl du dir eigentlich gar keine Hoffnung gemacht hast, hast du das letzte Spiel um Platz 3 noch gemacht. Ihr habt das Spiel gewonnen.
Wieder Glück, ne? Lass ich das kurz sagen. Ja, natürlich. Weil, und jetzt kommen wir zu der Schattenseite. Glaubst du tatsächlich, dass wenn wir im Endspiel gestanden hätten, dass sich der Per Mertesacker operieren hätte lassen und rausgegangen wäre?
Vielleicht nicht.
So, sehr wahrscheinlich nicht. Jetzt spielen wir nur um den Platz 3. Der Peer hat sich bis dahin durchgebissen, sagte sich, okay, Platz 3, die 3 Tage, die hole ich jetzt noch raus und spiele dann nicht. Und dann sollte ja Robert Huth spielen und Robert Huth verletzt sich beim Warmmachen. Und 10 Minuten, Viertelstunde, bevor das Spiel anfängt, kommt der Jogi Löw zu mir und sagt, Jens, du musst spielen. Also so wie das erste Bundesligaspiel gegen Hamburg, so war das letzte Länderspiel oder bei der WM das Spiel gegen Portugal.
War Oli Kahn bei deinem ersten Bundesligaspiel auch im Tor?
Ja, natürlich. Das sind die Dinge, die dann hängen bleiben. Ich weiß noch, nach dem Spiel drehe ich mich um. Das hatte ich immer gemacht. Das war für mich immer im Kopf drin. Schiedsrichter pfeift ab, ich drehe mich rum und gehe auf den Torwart zu. Und dann gehe ich zum Olli und wir umarmen uns und dann fällt der ein oder andere Satz von ihm. Und dann, also das sind die Momente, die dann hängen bleiben. Der größte Moment, weil man fragt, wird ja auch immer, ne, du wirst ja auch gefragt, nach dem größten Moment deiner Karriere. Dann sage ich immer, WM 2006, Spiel um Platz 3 in Stuttgart. Aber nicht das Spiel, sondern nach dem Spiel zu die Ehrenrunde und wir kommen so um die Kurve rum Richtung Haupttribüne und alles voll. Und ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich auch. Wenn du weißt, jemand Besonderes ist im Stadion, dann hast du das Gefühl, du weißt, wo der sitzt. Und dann kommst du aus der Kurve raus und guckst da hin und siehst unseren Sohn, der hat gepennt bei meinem Vater auf dem Arm.
Der hat gepennt. Ja, der hat die Ruhe weg.
Ja, natürlich. Da war Feuerwerk, da war laut, da war alles Mögliche und der hat mal geschlafen.
Ja, ihm ist aber sehr gut gegangen. Der hat Spaß gehabt.
Ja, definitiv, ja.
Hat die Ruhe gefunden und du hast einen großen Moment. Eigentlich mit Oli Kahn angefangen, mit Oli Kahn aufgehört. Du hattest dann noch ein kurzes Intermezzo in Zagreb. Hast du ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Da warst du ein halbes Jahr, glaube ich.
Genau. Ich hatte zwar länger Vertrag, aber nochmal verletzt und dann war es auch nicht mehr wert.
Und hast dann auch gesagt, den Körper schone ich, dass ich das bisschen noch mit nach Hause bringen kann, genau, was ich habe. Jetzt haben wir eigentlich deine fußballerische Karriere, die ja wahnsinnig lang ist und wahnsinnig erfolgreich, abgeschlossen. Du hast Familie, du hast Frau, du hast Kinder. Du bist im Rheinland geblieben, so viel wie ich weiß. Du bist nicht zurück Richtung Karlsruhe. Hattest du keine Intention oder hat dir Leverkusen einfach so gut gefallen?
Man ist da reingewachsen. Wir leben jetzt länger hier, als dass ich in Karlsruhe aufgewachsen bin. Und die Freunde, die von Karlsruhe, die haben sich auch ein bisschen zerstreut. Wir treffen uns zwar immer noch, aber ist jetzt nicht, die Familie lebt zwar noch da. Das ist alles schön und das ist auch immer super, wenn ich dann wieder nach Spielberg komme. Das ist schon, da bin ich aufgewachsen. Ich meine, das ist meine Heimat, da führt auch kein Weg dran vorbei. Aber das war auch relativ schnell für mich, jetzt nicht, aber für meine Frau klar, dass ich hier bleiben möchte, weil die ist auch 3-4 Mal umgezogen, auch zwangsweise sind sie umgezogen und sie wollte auch irgendwann mal sesshaft werden. Und jetzt haben wir hier einen Freundeskreis aufgebaut und ich glaube, das Wichtigste, wenn man dann auch Familie hat und auch selber in einem Alter kommt, wo Ärzte und sowas nicht uninteressant werden, da hat man ein Netzwerk und glaubt, das ist Gold wert. Und deswegen sind wir hier geblieben. Und hier ist es natürlich auch schön. Ich meine, Schwarzwald ist ein bisschen dunkler vom Wald her wie das Bergische Land, aber ansonsten gibt es genauso Hügel und Bäume.
Ja, ich denke, da kann man ganz gut leben. Du hast dich dann privat entschieden, du hast keine, ich weiß, hast du deine Trainerlizenz gemacht? Wolltest du nicht im Sport bleiben, das Trainer, Co-Trainer? Du hast eigentlich auf die andere Seite gewechselt, in die Spielerberatung. Wolltest du nicht das, was du eigentlich hast, an die Jugend oder an irgendwelche Spieler weitergeben, was du gelernt hast?
Jein, also ich würde es gern machen wollen, ja. Aber das würde dann heißen, das weißt du selber, Wochenende kaputt. Der Trainer ist der, der am meisten Zeit investieren muss und der als erstes weg ist. Wenn der Stürmer nicht trifft oder der Torwart nicht hält, dann ist es ganz egal. Da kannst du noch so ein toller Typ sein, du bist als Trainer am Arsch. Und für mich war das wichtig, dass ich zu Hause bin. Das ist so ein bisschen auch, ja, muss ja immer vorsichtig sein. Vielleicht noch ein bisschen die Arroganz zu sagen, nee, ich leiste mir das, zu Hause zu bleiben und einfach nur da zu sein. Wenn die Kinder irgendwas wollen, wenn die Frau irgendwas will, dass man einfach nur da ist, ohne aufdringlich zu sein und das Ganze mitzuerleben. Den ganzen Stress, den man als Vater hat oder als Eltern, die Kinder aufwachsen zu sehen mit dem ganzen schulpubertären Gedönse da, das war mir einfach oder ist mir auch heute noch wichtiger. Und das wäre bei, wenn du Trainer bist, ich meine, ist ja heute noch mehr geworden.
Ja, geht's heute hier, morgen da und deine Frau hätte wieder mit umziehen müssen. Aber das ist natürlich schön, dass es so funktioniert. Du hast ja nicht nichts gemacht, sondern du hast jetzt eine Spieler Werbeagentur gehabt mit einem Bekannten zusammen oder hast die immer noch. Du hast dich von deinem Onkel beraten lassen. Wie siehst du im Moment diesen Job Spielerberater? Ich bin da immer sehr zwiegespalten, weil ich sehe, du zum Beispiel hast jetzt zwei Profivereine gehabt. Heutzutage versucht jeder Spieler oder Spielerberater, den Spieler zum Wechsel zu zwingen, nochmal einen Wechsel, nochmal einen Wechsel, einfach um mehr Geld zu regenerieren. Deine Entwicklung ist natürlich schön, aber was hältst du von der Entwicklung der jungen Spieler jetzt? 2 Jahre hier, 2 Jahre dort, schnell, 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 alles nur einheimsen, was geht und ja, fertig ist das.
Tja, also wir haben in der Beratungsagentur circa in der Spitze zwischen 25 und 30 Spieler gehabt. Von den 30 oder 25 Spielern sind aktuell mindestens 20 in der zweiten und dritten Liga, also im Profibereich, auch erste Liga, aber halt leider nicht mehr bei uns. Und deswegen bin ich auch nicht mehr in dem Spielerberatungsbereich tätig, weil es zählt nicht mehr der Handschlag, es zählt nicht mehr die Beratung als solche. Da geht es wirklich um das, was du auch gesagt hast. Es geht um das schnelle Geld, es geht um den großen Traum wirklich zu verfolgen. Und das hat nichts mit Realität oder realitätsfern zu tun, sondern wenn du dich mit jemandem unterhältst. Also ich habe oft Gespräche geführt und das Blöde ist, wenn man so veranlagt ist, dass man sagt, du redest mit dem Jugendspieler und kommst dann hin und sagst, ja, mit den Eltern, ja, sind sie zufrieden, wie es hier im Moment läuft? Ja, ja, ist zufrieden, ja. Und wie sehen die Perspektiven auf? Ja, wir haben noch so 3 Jahre Vertrag. Ah, okay, ja, weil, dann brauchen sie eigentlich gar keinen Berater. Das ist natürlich doof, wenn man Berater ist und du sagst jemand, eigentlich braucht man keinen Berater, weil es geht um die Ausbildung, es geht um den Fußball. Von Vereinsseite ist ja auch so, jeder schreibt sich auf die Fahne, oh, wir haben eine tolle Jugendausbildung, alles recht und schön, wir bringen jetzt speziell, ich sage jetzt mal, Leverkusen Kai Havertz raus oder wir bringen einen Julian Brandt raus, der von Wolfsburg mitentwickelt wurde. Es ist alles schön. Yo, da hofft jeder Verein drauf, jeder Spielerberater hofft drauf, jeder Spieler sieht sich ja als der nächste Kai Havertz oder Mario Götze. Aber die anderen, ich sage jetzt mal von einem Kader von 20 Leuten, die anderen 18, 17 oder vielleicht 15, wenn es gut läuft, da kümmert sich gar keiner mehr drum. Die dann irgendwo in der Versenkung verschwinden und vielleicht im schlimmsten Fall psychologischen Knacks wegkriegen, aufhören mit Fußballspielen und deswegen, das Geschäft hat sich da auch verändert. Das Schönste am Fußball, ich weiß nicht, kannst du vielleicht bestätigen, ist, wenn du Spieler bist, gehst auf den Platz, reißt dein Training runter, spielst am Wochenende vor ein paar tausend Zuschauern, überragend, im besten Fall gewinnst du, verdienst du dann auch noch mehr Kohle und dann fährst du nach Hause. Alles drumherum, alles, egal ob es von Vereinsseite ist, von Trainerseite oder von Beraterseite, das ist nicht mehr meins, garantiert nicht.
Ja, das ist aber auch eine klare Aussage, da muss man zu stehen. Du hast dich dann aber auch anderweitig orientiert. Ich habe jetzt gehört, du hast zwischendurch mit deinen Kollegen Restaurants aufgemacht, 1 oder 2 oder einen Biergarten. Das weiß ich nicht ganz genau. Ich bin nicht so oft im Bergischen.
Ganz gerne vorbeikommen. Mönchengladbach ist es. Also in Mönchengladbach. Nicht im Bergischen, Mönchengladbach.
Okay. Wie bist du dann zur Gastronomie gekommen? Einfach wieder durch bekannte Freunde, weil du hast immer Leute an deiner Seite gehabt, denen du vertrauen kannst. So hört sich das für mich an.
Genau. Ich bin beteiligt an einer Medizinfirma. Die macht mein bester Freund. Das ist der Sohn von meinem Onkel und der andere ist in Berlin, der hat mich auch lange Jahre begleitet, der war bei Sky und als Kameramann bei RTL dann. Das heißt, meine Freunde haben mich auch durch die Karriere immer begleitet und der Paris, der Kollege, mit dem ich die Spielerberatung gegründet habe, der tickt so, was das Moralische anbelangt, so wie ich. Wir haben die Spielerberatung dann langsam auslaufen lassen und das war so typisch für ihn ist, wir haben dann vor 8 Jahren mal über Träume und so in jungen Jahren gesprochen und dann habe ich auch gesagt, ja, wir hatten da mit meinen Kumpels mal die Idee, so eine Sportsbar, das wäre ja cool und einfach nur fürs Ego zu sagen, boah, ein bisschen Restaurantbesitzer, ich habe ja keine Ahnung von dem Business. Und einen Tag später hat er sofort 2 Objekte geschickt, also Exposés, jetzt nicht die Objekte. Ja. Und dann soll man nicht, und dann sind wir doch hingefahren, da war es aber zu spät und beim nächsten, dann haben wir mehr oder weniger zugeschlagen. Und da ist auch das Schöne, das habe ich dann auch gelernt über die Jahre, klipp und klar zu sagen, Paris, denk dran, ich wohne zu weit weg. Ich habe keine Ahnung von dem Business. Ich bin nicht der Restaurantleiter oder was weiß ich auch immer. Deswegen, die Arbeit bleibt an dir hängen. Ganz klare Absprache. Ja, er hat gesagt, alles gut, ich kann damit umgehen, super, toll. Und ich halte mich dann auch weitestgehend raus. Fahre jetzt nachher noch ins Restaurant und was ich da mache, ist essen, trinken. Ab und zu mal ein Spruch, eine Idee, ja, aber ansonsten war es das. Aber Klar, das liest sich natürlich nicht schlecht, Restaurantbesitzer. Wobei jetzt in der Corona-Zeit natürlich, so wie alle Restaurants oder Gastronomiebetriebe, auch schwierige Zeiten haben. Aber er macht es wirklich überragend. Er hat es bisher überragend gemacht und ich bin fest davon überzeugt, das wird er auch weiterhin so machen.
Da kommen wir gleich aufs nächste Thema. Corona ist natürlich etwas, ihr habt natürlich auch Verantwortung für eure Angestellten. Ich weiß, wie groß ist euer Lokal oder wie viele Angestellte habt ihr da? Und zu so einer Zeit ist es dann natürlich auch wirklich Verantwortung für mehrere Familien.
Ja, und das Erste, was er gemacht hat, das ist dann auch wieder Bares ohne Absprache, aber trotzdem, das hat er rigoros umgesetzt, er hat erstmal unsere Gehälter gekappt, also seins und meins. Und hat gesagt, mir ist es viel wichtiger, dass die Angestellten, die kommen, die dann sowieso auch Kurzarbeit, aber für viele reicht Kurzarbeit ja trotzdem nicht, wenn sie Familien ernähren müssen. Und hat gesagt, wir müssen das irgendwie anders regeln. Und das hat er sofort von uns alles auf Null gesetzt und hat versucht, so gut wie es geht, die Angestellten damit zu tragen. Und das ist halt auch ein Aspekt, weshalb es bei uns so gut funktioniert. Klar könnte jetzt jemand sagen, wie ohne abzusprechen? Ja, ist doch aber egal. Das ist eine moralische Entscheidung und die absolut korrekt gewesen. Im Moment läuft, man weiß nicht, was die Zeit so mit sich bringt jetzt. Sollte es wieder schlimmer werden, aber er hat es super im Griff.
Also euer Lokal ist auch wieder geöffnet, ihr habt Publikumsverkehr normal und ihr musstet nicht eine Person entlassen oder...
Genau, also man hat natürlich die Mehrkosten, weil man weniger Tische stellen kann, klar, oder vielleicht an gewissen Tagen eine Person mehr arbeiten lassen, weil man ja darauf achten muss, dass die Gäste sich korrekt verhalten. Das ist ja das Kuriose, du bist ja nicht angehalten zu kontrollieren, ob die erstmal den Namen richtig schreiben. Aber du bist angehalten zu gucken, oh, wenn einer aufsteht, hat er die Maske an. Weil wenn das Ordnungsamt zufällig dann da ist, dann sagen, oh, der hat keine Maske an, da bist du als Gastronom dafür verantwortlich und kriegst dann im schlimmsten Fall eine Strafe. Und die kann saftig ausfallen.
Leider geht dann die Strafe an den Gastronomen. Geht jetzt auch natürlich Corona, Fußballzeit. Es ist natürlich nicht einfach. Und wie siehst du denn jetzt das Problem auch, Zuschauer wieder ins Stadion zu bringen? Wir wissen es alle, Fußball mit Zuschauern ist natürlich viel schöner, emotionaler. Hättest du irgendwie ein Rezept oder eine Lösung, wie man den Fußball wieder mit Fans betreiben kann?
Aktuell nicht. Es sind ja so viele unterschiedliche Meldungen im Umlauf, die auch nicht zueinander passen. Es sind Veranstaltungen jetzt in NRW erlaubt mit 150 Leuten. Alle sitzen an Tischen und wenn sie aufstehen, müssen sie Masken haben. Aber die Schüler haben alle Masken, auch während des Unterrichts. Und da scheiden sich so die Geister. Und was man halt nie außer Acht lassen darf oder vergessen darf, ist die Dummheit von uns Menschen. Und wenn Alkohol im Stadion verboten ist, ja, und dann geht halt jemand mit 1,7 Promille schon ins Stadion. Ja, es ist halt so. Du kannst es nicht verhindern, wenn mehrere Menschen zusammenkommen, dass einer ein Querdenker ist. Und manchmal ist es positiv, aber in dem Fall sehe ich es eher negativ. Und deswegen glaube ich nicht, dass es Sinn machen würde, jetzt schon Zuschauer ins Stadion zu lassen. Weil du kannst es einfach nicht kontrollieren. Ich meine, klar, könntest du kontrollieren, zieh eine Maske auf, zieh eine Maske auf, zieh eine Maske auf. Aber was passiert dann?
Das geht weiter und nehmen sie wieder ab. Das ist das Problem.
Ja, klar. Oder genauso, du hast ja auch bestimmt den Kopf geschüttelt. Da geht die Bundesligamannschaft ins Stadion rein und die Auswechselspieler setzen sich mit Masken dahin und werden eingewechselt, haben keine Maske an und das Erste, was sie machen, ist gleich mal abklatschen und umarmen. Ja, also dumm angefallen.
Ja, ich glaube auch, dass wir da eigentlich zu schlecht aufgeklärt sind, was Corona überhaupt betrifft. Wie ist es wirklich übertragbar? Ist es über Handschlag übertragbar? Ist es nur durch Speichel? Ich glaube, dass uns da allen ganz, ganz viel fehlt. Und ich fühle mich da zum Beispiel schlecht aufgeklärt, vom Staat auch. Wie siehst du das? Meinst du, dass der Staat, die Politik jetzt gut reagiert hat oder in Deutschland besser reagiert hat als in anderen Ländern? Auch wenn wir uns in Deutschland nicht immer einig sind in den Bundesländern. Aber im Grunde genommen haben wir es ja relativ gut verkraftet, natürlich relativ.
Das ist, also ich habe jetzt letzte Woche mich mit einem Freund getroffen und dessen Freund war im Urlaub und auch im europäischen Ausland und hat gemerkt, oh, da ist was im Anflug. Und was hat er gemacht? Er hat sofort alle Sachen gepackt, obwohl er noch 10 Tage Urlaub hat und ist nach Deutschland gefahren. Warum? Wenn du es kriegst, egal wer, auch die sogenannten, die Verleugner oder was weiß ich, es soll jeder halten, wie er möchte. Aber keiner, glaube ich, von denen und von uns, keiner möchte Corona im Ausland kriegen. Alle, wenn schon, dann in Deutschland, weil sie fest davon überzeugt sind, das bin ich auch, von unserem Gesundheitssystem, von unserer Qualität des Gesundheitssystems, von der Infrastruktur. Und das ist eine besondere Situation, dass das nicht alles rund läuft. Den würde ich mal sehen, der in dieser Situation, ich glaube, Taiwan hat super reagiert, aber auch bloß aufgrund von SARS damals und von der Schweinegrippe aus Erfahrung. Aber ansonsten haben alle unterschiedlich und keiner hat hundertprozentig richtig reagiert. Viele sagen, wow, der schwedische Weg ist viel besser, weil die Wirtschaft nicht so angegriffen wurde wie jetzt unsere. Alles klar, alles nachzuvollziehen. Aber ich bin doch mit dem, so wie es im Moment gelaufen ist, bisher sehr zufrieden. Und ich selber wüsste ja gar nicht, weil ich keine Ahnung habe, das ist das, was du ja sagst, mit schlecht informiert. Was natürlich der Vor- und Nachteil ist von einem Internet. Da kann sich jeder äußern und kann jeder eine These aufstellen und ob die jetzt berechtigt ist oder nicht oder nachgeforscht oder nicht, ist egal. Und dann kommt einer aus der Charité, der sagt, wir müssen Plan A verfolgen, aber es gibt ja nicht bloß die Charité, es gibt ja auch noch andere Krankenhauskomplexe oder Forschungseinrichtungen und da möchte sich auch jemand äußern. Und da muss jeder für sich selber abwägen, also welchen Weg das er verfolgt. Aber ich bin der Meinung, wenn jetzt jemand das Ganze verleugnen möchte, soll er machen. Aber wenn ich der Meinung bin, dass mir eine Maske gut tut, dann soll er mich damit in Ruhe lassen mit dem Verleugnen. Genauso wenig wie ich jetzt dem Verleugner sage, boah, du musst doch eine Maske. Nee, dann halte ich für mich Abstand und wenn er das nicht einhält, dann gehe ich einfach. Da bin ich jetzt nicht jemand, der radikal jemand überzeugen möchte.
Das ist auch da wieder eine klare Meinung, finde ich auch ganz gut. Jetzt würde ich gerne noch mal zurückgehen, gerade jetzt einmal zum Karlsruher SC und einmal Bayer Leverkusen. Da würde ich gern zwei Personen von dir haben, die nicht fußballerisch, aber die dich menschlich wahnsinnig fasziniert haben. Einmal beim KSC, als du jung warst, vielleicht ein Älterer, der gesagt hat, boah, der hat mich gepackt, der hat mich so weit gebracht oder so gefördert. Und bei Leverkusen, wo du vielleicht einen ganz jungen Spieler hast, der dazugekommen bist, wo du eigentlich gesagt hast, den nehme ich vielleicht bei der Hand und versuche dem das weiterzugeben, was mir der Mann aus Karlsruhe beigebracht hat.
Also gut, Karlsruhe ist ja Wolle Rolf natürlich, als der Erfahrene, mit dem Icke natürlich auch jemand, als Weltmeister beide Beine auf dem Boden, ganz entspannt da mit den Leuten umgegangen. Top, also wirklich absolut überragend, wo man einiges versucht hat mitzunehmen. Das zweite, jetzt mit Leverkusen, da ist es eigentlich eine andere Situation, die ich da schildern kann. Und zwar waren wir mit den Jungs, also mit meinen Freunden war ich im Urlaub und dann war die Jugendweltmeisterschaft in, ich glaube, was war die, Australien. Da war ein Spieler dabei, Michael Zebek. Überragend hat er ja gespielt, aber ich kannte den nicht. Aber mein Freund gesagt, boah, super Typ, Kapitän. Und da hat er zu mir gesagt, er kommt zu euch. War Innenverteidiger. Da habe ich zu meinem Freund gesagt, wie, der kommt zu uns? Ja, der wechselt nach Leverkusen. Der ist aus Karlsruhe, wechselt nach Leverkusen. Ich so, okay. Dann Leverkusen gewesen, Training. Dann bin ich zu Micha hin, nach dem zweiten Training. Und habe zu ihm gesagt, Micha, erklär mir mal eins. Warum wechselst du zu Leverkusen? Du hast hier, also wir waren ja alle Anfang, Mitte 20. Ne? Also Mitte 20, so der ein oder andere vielleicht 27, okay. Habe ich gesagt, Micha, du hast hier zwei deutsche Nationalspieler vor dir. Wie gesagt, noch keine drei davor. Du hast hier zwei kroatische Nationalspieler. Du hast hier brasilianische Nationalspieler davor, gestandene. Und warum kommst du zu uns? Du musst doch spielen. Glaubst du, dass hier irgendwas plötzlich passiert? Du musst zu einem Verein, wo du spielen kannst. Und da habe ich das erste Mal gedacht, oh, war die Entscheidung jetzt nicht unbedingt für die Perspektive des Spielers gedacht, sondern eher fürs Finanzielle vom Berater. Leider Gottes hat sich dann bewahrheitet, dass er bei uns gar nicht gespielt hat. Und ich weiß gar nicht, aufgrund der fehlenden Spielpraxis, sage ich jetzt mal so, also er hat nicht den Durchbruch im Profigeschäft geschafft, sagen wir so. Und das war so für mich, warum gibt es niemand davor, der, ne, also wenn ich jetzt bei einem jungen Spieler von Karlsruhe, in Karlsruhe gewesen wäre und hätte gehört, der will wechseln, der will dahin. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber man redet ja nicht über seine eigenen Verträge oder über seine Zukunft oder sowas. Es ist einfach schade, dass man da nicht sich öffnet und mit anderen sich austauscht, weil Erfahrung gibt es in der Mannschaft genug. Du hast Erfahrung, ich habe Erfahrung. Wenn jetzt ein junger Spieler kommt, der nimmt von dir was mit und von mir was mit. Und das fand ich so schade und hätte ich mir gewünscht, dass es vorher passiert. Dass vorher den einer an die Hand nimmt und sagt, sag mal, bist du bescheuert, du kannst nicht nach Leverkusen gehen. Als 21-Jähriger, egal ob du Jugendnationalspieler bist, das sind 6 Nationalspieler auf deiner Position vor dir. Tu mir einen Gefallen.
Da sind wir dann wieder bei den Beratern und die vielleicht an schnelle Geld wollen und nicht wirklich an das Wohl des Spielers denken.
Genau.
Jetzt wollen wir das mit dem Fußball auch beenden. Ich weiß, dass du sehr, sehr viel im privaten Bereich auch Charity unterwegs. Wir beide waren selber mal unterwegs in Namibia. War auch ein tolles Erlebnis. Ja. Aber ich weiß auch, dass du für Kids Help in Kambodscha was machst. Deutscher Kinderhospizverein. Du bist sehr engagiert. Wie bist du dazu gekommen, dich dann da zu engagieren und sagen, ah, ich benutze zwar noch meinen Namen als Fußballer und möchte jetzt aber besonders auf Kinder eingehen. Wie bist du dahin gekommen und was machst du da im Moment?
Ich glaube, für viele aus unserem Bereich braucht es einen, der dich an die Hand nimmt für sowas, weil viele was machen gerne würden wollen, aber nicht selber den Drang dazu haben, jetzt sich aus dem Inneren heraus zu sagen, ja, ich engagiere mich und ich schließe mich jetzt einer Organisation an. Und bei mir war das speziell jetzt bei dem Kinderhaus, also bei dem Kids Help Kambodscha war es die Nachbarschaft, die da was gemacht hat. Und da war es noch so, ja, du kannst ja nicht neu irgendwo hinkommen und dann plötzlich dann sagen, nee, mache ich nicht. Da war es noch so, was denken die anderen? Aber beim Kinderhospizverein, da war es bei einer Veranstaltung, wo die Frau Hartkopf damals im Vorstand zu mir hingekommen ist und mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann. Und das ist bis heute so, dass wenn du bei einer Veranstaltung bist vom Kinderhospizverein, dass du so eine Kraft da mitnimmst, was die Leute auf sich nehmen, was sie auf sich nehmen müssen und auch wollen, weil das ist ja auch eine Entscheidung von Eltern, wenn es heißt, dein Kind hat die und die Krankheit und Kinderhospiz heißt da, sie werden nicht erwachsen. Im Normalfall, die sterben im Kindesalter. Und da glaube ich, dass viele von uns sich gerne engagieren wollen würden, aber denen fehlt so die Hand. Und so war es bei der Mal-Bewegen-Stiftung von Dr. Jens Ennepa, wo es auch um Kinder geht, um geistige und körperliche Bewegung im Kinderschulalter. Oder bei Mutige Kinder jetzt von der Gabi Panicke hier, wo es einfach immer das Thema Kinder im Fokus und im Mittelpunkt steht. Und das macht einfach riesen Spaß, wenn man allein schon, wenn andere meinen, durch den Namen was zu bewirken ist, aber wenn man auch selber aktiv sein kann und den Menschen dann auch helfen kann. Und das macht Spaß. Und es ist ja nicht so, dass es sehr zeitaufwendig ist. Man muss sich einfach sagen, ist man bereit? Und da bin ich fester Meinung, dass viele von uns bereit wären, wenn sie das machen. Und auch bei der Sepp Herberger Stiftung vom DFB, wo es dann auch um Kinder zwar irgendwo geht, Kinderschule, Verbindung mit dem Verein, aber auch um Resozialisierung. Wenn ich dann ab und zu im Knast bin und die Insassen da mit denen unterhalte, das ist für mich auch super interessant, die Geschichten manchmal dahinter zu erfahren. Und da bin ich jetzt im Oktober wieder in Wuppertal. Und das Engagieren, die Zeit, die hat jeder, sich für was zu engagieren. Und wenn jemand meint, dass es mit der Popularität noch nicht so weit her ist, dass es so auf dem Abstellgleis ist, sondern dass man noch was bewirkt, dann sollte man das tun.
Ja, das hört sich gut an. Gibt es irgendetwas, was du da diesen Hilfsorganisationen mitteilen möchtest? Weil ich finde, du hast es schon gesagt, man muss die Leute nur ansprechen. Ich glaube, viele, gerade aus dem Mannschaftsbereich, die ein gutes soziales Verhalten haben, würden gerne was tun. Heißt es eigentlich, diese Unternehmen oder diese Hilfsorganisationen müssen die Leute ansprechen, oder? Das ist doch das Wichtigste, oder?
Ja, natürlich, aber nicht so plump von der Seite, weil das ist ja auch manchmal so, ich sage mal so ein bisschen, wo dann sich jemand überrumpelt fühlt, sondern das kann natürlich auch wachsen von ein, zwei Veranstaltungen, wo man sich sieht und wo man sich trifft, aber einfach mehr den Mut haben, die Leute auch wirklich anzusprechen. Weil wenn du nicht ansprichst, hast du ja schon ein Nein. Also das ist, schlimmer kann es ja nicht werden, dass einer Nein sagt. Und es geht ja um eine gute Sache und deswegen einfach wirklich die Leute, aber persönlich, nicht so nur ein Schreiben oder eine E-Mail, das ist natürlich blöd, weil meistens gerade bei denen, wo es noch was bringen würde, da wird das Management direkt rausfiltern und denken, boah, das ist jetzt aber nichts, verdiene ich vielleicht nicht oder was weiß ich. Deswegen so eine persönliche Ansprache ist das Beste, was es gibt.
Das fast schon zum Schlusswort. Wir wollen noch mal kurz auf deine Familie eingehen. Frau, 3 Kinder, richtig?
Ja, genau.
Mhm. Ja, mit deiner Frau Michaela hatte ich ja auch mal ein tolles Erlebnis. Die hat mich mal richtig zusammengeschissen. Weißt du überhaupt noch?
Ja, so muss es sein.
Naja, ich habe mich ein bisschen angegriffen und ich fand es ja auch gut, dass sie fürchterlich rot geworden ist danach, weil sie mich zu Unrecht angeschissen hat. Kannst du dich an die Geschichte überhaupt erinnern?
Nee, nicht wirklich.
Also ich erzähl's dir mal kurz. Wir sind nach Namibia geflogen. Wir haben uns in Frankfurt alle getroffen und ich habe die ganze Zeit mit der Frau von Michel Dinze zusammengesessen und dann im Flieger auch nebeneinander die ganze Zeit gesprochen, geredet. Und ich bin dann im Flughafen in Namibia einfach ausgestiegen, habe meinen Koffer genommen und bin gegangen. Und irgendwann kam deine Frau zu mir und hat mich angeschissen, was mir einfallen würde, dass ich meine Frau am Fließband stehen lassen würde und den Koffer, das ist gar nicht meine Frau. Und da wurde deine Frau ganz rot und hat gesagt, ui, das ist, tut mir leid. Und so haben wir uns eigentlich persönlich kennengelernt. Das war wirklich eine lustige Geschichte. Und deswegen sage ich, schöne Grüße an deine Frau. Wenn ich in der Nähe bin, melde ich mich und komme vorbei.
Ja, hoffentlich.
Ja, sehr gerne. Ich sage jetzt danke für dieses Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Unsere Zuhörer werden sich freuen, so viel von dir erfahren zu haben, was du jetzt machst. Danke, Jens, und Grüße ins Bergische. Genieß das Leben und lass es ein bisschen krachen. Danke, danke.
Das mache ich. Danke auch. Danke dir. Ciao.
Danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Drillo.